Festivalradio auf Störfunk.
Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon
Jan Wiechert und
Ralf Snorama. Und heute geht es um zwei Dinge, vor allem was Theater betrifft. Zum einen ist es die Premiere eines Jungtheaterstücks, das allerdings nur noch morgen läuft, am Donnerstag. Wie viel haben wir denn morgen? Den 16. Juli. Ja. In Feuchtwang, und zum anderen ist es unser dezenter Hinweis auf eine Premiere, die nächste Woche ansteht bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall.
Ja.
Und zwar?
Die wilden 70er kehren auf der Treppe ein, nachdem das wilde 16. Jahrhundert letzte Woche vollends abgefärspert wurde.
Ja, mit einem Don Juan-Zwischenspiel natürlich,
ja,
davor.
Ja, ja.
Und als Gast haben wir dann bei uns in der Sendung noch Georg Kistner, der das Stück The Stairways to Heaven geschrieben hat. Ein Musiktheaterstück, kann man vielleicht so nennen. Eine Musikrevue.
Wir warten,
er passt zur Musik
darauf,
der 70er und 80er Jahre natürlich nur bedingt. Ne?
Wir warten sehr gespannt darauf, was er uns dazu zu erzählen hat. Zumal es ja eine Fortsetzungsgeschichte quasi ist, der 60er Jahre Revue, die wir die letzten zwei Jahre genossen haben auf der Treppe.
Genau. Bevor wir zu Effi Briest kommen, zu einer einstündigen Theaterfassung von Effi Briest durch...
Gelesen von Ralf Schnraber.
Nein, nicht gelesen. Als Theaterstück für junge Leute ab 14 Jahren von der Freien Schauspielschule Hamburg im Nixelgarten in Feuchtwang. Vorweg etwas Musik. Ja, und da sind wir auch schon durch. So schnell kann das gehen. Wir müssen noch ergänzen. Nicht 16. Juli, sondern 24.
Es gibt also noch genug Gelegenheiten, sich Effi Briest in den Kreuzgangsspielen in Feuchtwang anzuschauen. Aber einer hat die Gelegenheit schon genutzt. Du nämlich, lieber Ralf, warst da und hast dir das letzte Woche angesehen. Ist es richtig?
Diese Woche genau.
Diese Woche?
Ja, am Montag war die Premiere. Der Nixelgarten in Feuchtwang, so wie er so schön heißt, ob das jetzt wirklich ein fester Name ist oder eine Erfindung der Kreuzgangsspiele Feuchtwang, weiß ich nicht, befindet sich jedenfalls an der Stadtmauer, außerhalb der Stadtmauer von Feuchtwang. Wenn man sozusagen die Hauptstraße durch Feuchtwang fährt, kommt man zu einem ehemaligen Stadttor und da dahinter geht es mal rechts weg durch eine Scheune hindurch in so ein schönes begrüntes Stück mit Büschen und Bäumen und einer Scheune. Und vor dieser Scheune wurde dann gespielt.
Ja.
Schön fand ich an dem Spielort weniger, dass da noch ein Gerüst steht. Schöner war es früher offenbar, habe ich mir sagen lassen, weil dort an der Stadtmauer entlang alte Schuppen standen, also so eine Kleinstadt-Idylle im Grunde, wenn man so will, in dem das Ganze angesiedelt ist. Ob da jetzt Effi Briest so gut hinpasst, weiß ich nicht, aber Kessin dürfte nun auch nicht, die fiktive Stadt Kessin dürfte nun auch nicht die wahnsinnig größte Hansestadt im Pommerschen gewesen sein, die sich Theodor Fontane in seinem Roman vorgestellt hat. Konzentriert ist das Stück auf drei Darsteller.
Du wolltest ja gefragt werden zu dem Stück, deswegen ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen, das auch die Feuchtwanger hier in ihr Heft eingeflochten haben. Ja. Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Glanz und Ehre und dann kommt Zerstreuung. Ja, Zerstreuung. Immer was Neues, immer was, dass ich lachen oder weinen muss. Was ich nicht aushalten kann, ist Langeweile. Das gibt natürlich einen wunderbaren Stichwortschatz zur Besprechung eines Theaterstücks. Ralf, hast du gelacht, hast du geweint, hast du dich gelangweilt, hast du dich zerstreut?
Ich habe mich weder gelangweilt, noch habe ich wirklich lachen müssen.
Geweint.
Ist eher ein Stück zum Weinen. Wie soll man sagen, im Grunde ist Fontanes Roman, um da nochmal dran zu bleiben, ein Vorgängerroman für Thomas Mann Buddenbrooks, also als Gesellschaftsroman, gleichzeitig poetischer Realismus. Und es geht hier um Effi Briest, die noch als, kann man sagen, fast Jugendliche an einen doppelt so alten Landrat verheiratet wird, einen Gerd von Innstetten. Auch ein fiktiver Name. Und während von Briest gibt es offenbar. Da wahrscheinlich, so, sage ich mal so, ihre jugendlichen Vorstellungen von Liebe hinein, in diese Ehe hinein transportiert. Dass das scheitern muss, angesichts eines sehr dienstbeflissenen Landrats, der mehr außer als zu Hause ist, ist eigentlich von daher schon mal irgendwo klar. Und dann kommt natürlich noch ein weiterer Mann ins Spiel und wie es dann so kommt, ein Soldat noch zu alledem.
Schmuckermajor.
Genau, und als Landwehrkommandant dann nach Kessin abkommandiert. Treibt dann die Liebe auch ihre Blüten, also was aus reiner Freundschaft zum Zeitvertreib gewissermaßen, weil sie ja so viel allein ist, entstanden ist, wird dann zur Liebe, die allerdings nur kurz anhält, weil ihr Mann, der Landrat, wird zum Ministerialrat bestellt und sie ziehen nach Berlin. 7 Jahre nach diesem Liebschaft entdeckt er Briefe zwischen den beiden ehemaligen Liebenden und fordert dann den Major zum Duell. Der wird dann vom Ministerialrat inzwischen erschossen und der Ministerialrat lässt sich dann, Gerd von Innstetten lässt sich dann scheiden von Effi Briest, lässt auch nicht mehr zu, dass sie ihre Tochter trifft, die sich dann von ihr entfremdet. Am Schluss kommt es so, dass Effi Briest psychisch zerstört ist. Die Eltern wollen sie zuerst auch nicht aufnehmen, aus gesellschaftlichen Gründen. Und am Schluss ist sie dann doch bei den Eltern schon sehr krank und stirbt schließlich. Oder wenn man so sagen will, psychisch verkümmert, weil sie die ganze Zeit allein leben muss in Berlin. Und zumindest im Stück ist es so dargestellt. Und das ist im Grunde die ganze Geschichte darum, die man deshalb wahrscheinlich herausgesucht hat, weil es bei Jugendlichen sicherlich gut ankommt, die Sache mit der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zwängen.
Gewisse Zwänge legen sich automatisch dem Regisseur auf. Der heißt Cornelius Henne, hat auch die Textfassung geboten für diese Produktion. Und die Frage, die sich natürlich stellt, wenn man Effie Briest mal in der Hand gehalten hat, dann, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Buch ist, das auch zum Totschläger eignet, aber es ist sehr lang und es ist deutlich bunt, Szenen- und figurenreich. Und Cornelius Henne hat sich der Aufgabe gestellt, da er jetzt offensichtlich also große Teile davon wegzubrechen, um an die Kernstory zu geraten. Vor allen Dingen hat er es aber dann auch noch auf tatsächlich drei Figuren beschränkt oder drei Darsteller. Wie ging denn das vonstatten?
Naja, also die wirklich drei Hauptfiguren, der Major, der Baron und die Effie Briest. Effie Briest wurde dargestellt von Rebecca Michalek. Alle drei natürlich noch Studierende dieser Freien Schauspielschule in Hamburg. Das war ihr erstes Auftreten außerhalb dieser Schauspielschule und sprechen nervös, alle am Anfang ein bisschen, alles ein bisschen überschwänglich, also überbetont, möchte ich fast sagen. Aber es hielt sich, sagen wir so, noch in Grenzen, dass man jetzt nicht sagen würde, oh, wo ging das denn hin? Natürlich konnte sie in ihrem Alter, in den, würde ich mal sagen, der ersten Hälfte der 20er Jahre stehend, diese Figur der Effie Briest besonders gut darstellen. Also man hat ihr auf jeden Fall das Jugendliche, das Unbekümmerte abnehmen können, ohne Zweifel. Und es war auch ein schönes Spiel, sage ich jetzt mal so, weil es gibt ja keine so, sage ich jetzt mal so, keine vom Publikumsraum in Anführungszeichen getrennte Bühne. Und das Publikum wurde ein bisschen mit einbezogen. Das heißt, es gab mal einen Gesellschaftsempfang, da durfte sie dann ins Publikum die Einzelnen als bestimmte Personen in Kessin begrüßen. Und es wurde auch um das Publikum herum etwas gespielt, von Seiten von Moritz Schilk, der nicht nur den Major Krampas dargestellt hat, sondern auch ein bisschen erzählt, als Erzähler tätig war. Ganz am Anfang zusammen mit Marc Plewe als Gerd von Innstetten. Mhm. Dem es sehr schön gelang, den erzieherisch auftretenden älteren, aber nicht alten Landrat darzustellen, aber der sozusagen die jugendliche Effie Briest immer versucht, irgendwie zu maßregeln. Ja, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und ich bin ja der Landrat und ich muss jetzt zu Dienst und du bleibst jetzt halt allein. Und der ja auch nicht hilft, Albträume zu überwinden, sondern sie eher befördert. Da geht es um einen Chinesen, der auf wundersame Weise ums Leben gekommen sein soll, der auf einem Bild in dem Haus verewigt ist, in dem sie leben. Und sie möchte aus diesem Haus unbedingt raus und ist deshalb auch froh, dass sie dann nach Berlin gehen. Also sie wird von Albträumen geplagt, sie ist allein. Dann tritt dieser Major, ein ehemaliger Kumpan des Barons beim Militär, zutage, der auch verheiratet ist, aber der seine Ehe offenbar auch langweilt. Und es entsteht daraus etwas kurze Leidenschaft, die auch schön herübergebracht wird. Und was mich gestört hat allerdings dabei, nicht nur bei dieser Leidenschaft, sondern auch später bei dem Duell, warum man das unbedingt mit Musik unterlegen muss, ist das heute unbedingt vonnöten, um für Jugendliche die Sache interessant zu gestalten. Gut fand ich den Song, den wir jetzt eben gehört hatten, Cup-Song offenbar genannt. When I'm Gone heißt er. Weil zu Beginn, es ist ein Spiel mit einem Becher und Kändeklatschen. Und zu Beginn spielt sie das noch als Kind und am Ende spielt sie das als psychisch Kranke. Da ist also dem Regisseur Cornelius Henne ein schöner Bogen gelungen.
Ja.
Und was am Anfang über sie gesagt wird, dieser Übermut und das nett anzuschauende Kind, wird am Schluss dann nochmal wiederholt, sodass man sozusagen einmal schlucken darf, weil sie sozusagen von allen den Menschen um sie herum zerstört wurde eigentlich.
Dann kommt natürlich die Frage, wir haben ja noch keine Sommerferien. Das heißt, normalsterbliche Jugendliche gehen aktuell zur Schule, waren also wohl auch mit der Schule da. Als Schulklassen bei dem Stück, sprich zwangsweise im Theater, immer etwas komplex und schwierig. Aber was hast du für Wahrnehmungen im Publikum gemacht? Konnte das Publikum mit oder
blieb es stehen? Das war, denke ich, jetzt kein Problem. Sie hatten sich wohl auch damit beschäftigt. Also es, in dem Fall bei der Premiere waren zwei Schulklassen dabei, die das Ganze auch noch journalistisch aufarbeiten durften, mit den Fränkischen Nachrichten in diesem Fall, und waren in dem Hinsicht natürlich sehr gut vorbereitet und durften auch fotografieren und was weiß ich, was noch alles. Aber der größte Teil hat eigentlich gespannt die Sache verfolgt. Es ist ja auch sehr komprimiert auf eine Stunde. Ein Roman, der über fast 30 Kapitel enthält normalerweise.
Ja, eben, das meinte ich ja.
Das sind natürlich Nebenhandlungen unter den Tisch gefallen, logischerweise. Aber das ist ja auch nicht das wirklich Wichtige, worum es geht. Es geht um diese Sache mit dem gesellschaftlichen Zwang. Und ich glaube, da können sich viele Jugendliche sehr gut damit identifizieren. Ja, weil sie ja auch in ihrem Aufwachsen mehr und mehr mit Zwängen konfrontiert werden. Am Anfang ist man ja noch frei und möchte sozusagen die Welt verändern. Und am Ende muss man sich frustriert eingestehen, mit dem Welt verändern wird so einfach nichts. Selbst Politiker, die das heute noch versuchen, können es nur versuchen, aber es ist nicht wirklich etwas an dieser Welt ändern, möchte man fast behaupten.
Ah ja.
Ja, der frustrierende Schluss jetzt von mir sozusagen.
Ja, genau. Effi Briest bei den Kreuzgang-Festspielen Kreuzgang-Spielen in Feuchtwang, allerdings auf der Nixelbühne noch zu sehen bis zum 24. Juli. Eine Koproduktion mit der Freien Schauspielschule Hamburg, Regie Cornelius Henne, und zu betrachten für gezwungene Schulklassen und freie Bürger.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, was wir noch nicht gesagt haben, Spielzeit ist immer vormittags um 11.
Also freie, früh aufstehende Bürger.
Das hätte ich jetzt nicht unbedingt behauptet, aber Bürger, die vor dem Mittagessen noch etwas Theater konsumieren möchten. Und jetzt bin ich auf der Suche nach etwas Musik.
Moment. Die uns quasi zum nächsten Thema schon überleitet, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja, überleiten könnte. Ich nehme das hier mal so. Das nächste Thema ist nämlich das indische Filmfestival in Stuttgart, das heute am 15. Juli startet und dann bis Sonntag einschließlich geht. Und dazu gibt es dann noch ein Interview.
सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी जाए हम सिलानी जैसे एक दरिया तूफान सर पे लाल टोपी रूसी दिल भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ओ की nishani sarpelale tumirush dipi dilay hindustani mera junta hai japani ye patlun inglistani sarpelale tumirush dipi dilay hindustani mera junta hai japani बैठे जब जब करे इरादे जब जब करे इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों की हैरानी सर पे लाल टोपी रोशन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी पटलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रोशन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी
Ja, soweit etwas Musik vom Ensemble Orient Express, Mera Jutai Chapani aus einem Film aus den 50er Jahren, ein Bollywood-Film. Und Bollywood wird es beim diesjährigen indischen Filmfestival in Stuttgart, das heute am 15. Juli beginnt und bis Sonntag, 19. Juli gehen wird. Weniger gehen, sondern Themen sind diesmal mehr Frauen in Indien und zum Beispiel so eigene Formen des indischen Films wie der Marathi-Film, der, das ist das Erstaunliche, Jan, kurioserweise in der Gegend um Bombay-Mumbai vorkommt. Also in Mumbai spricht man als eigentliche Sprache Marathi und nicht Hindi, aber in Mumbai werden die Hindi-Filme, also die hindischsprachigen Filme in Indien produziert. Weitere Zentren sind ja zum Beispiel Chennai für Tamil oder Kalkutta für, oder Kolkata heißt es heute, für Filme in Bangla. Und Marathi ist sozusagen so eine Spezialrichtung, die sie diesmal mit dabei haben. Natürlich viele Kurzfilme, noch viele Dokumentarfilme, gerade zum Thema Frauen in Indien. Und ich habe dazu den Leiter des Filmbüros Baden-Württemberg befragt, Oliver Mahn, der in Stuttgart, der auch gleichzeitig der Intendant dieses Festivals ist und gleichzeitig auch noch ein bisschen vertiefend seine Programmkollegin Alexandra Schott. Und das hören wir jetzt als nächstes. Herr Mahn, dieses Jahr ist das 12. indische Filmfestival in Stuttgart. Stuttgart ist die Partnerstadt von Mumbai. Indien ist sozusagen dann auch für Stuttgart ausgesehen ein wichtiger Eckpfeiler des Kulturlebens. Was steht denn dieses Jahr schwerpunktmäßig beim Filmfestival an?
Also grundsätzlich zeigen wir natürlich zeitgenössisches Kino und versuchen natürlich die Themen in Indien aufzugreifen, die die Menschen dort bewegen. Und man ist natürlich mit dem Festival immer sozusagen auch ein Jahr, zwei Jahre ein bisschen hinterher. Ganz großes Thema sind natürlich Frauen. Sie erinnern sich noch an die schlimmen Bilder, die wir aus Indien gekriegt haben vor ein, zwei Jahren. Und dieses Spannungsfeld, was wir in Indien immer noch haben, sag mal zwischen Moderne und alten Traditionen, das lebt natürlich und das wird heftigst diskutiert. Deswegen, wie gesagt, ist die Stellung der Frauen der indischen Gesellschaft ein starkes Thema beim Festival. Eine zweite Sache ist natürlich das Marathi-Kino. Da schließt sich auch so der Kreis sozusagen mit Maharashtra, dem Staat, in dem auch Mumbai die Hauptstadt ist, also sozusagen zu Baden-Württemberg. Und da haben wir eben aufgegriffen, diesen Bereich des Kinos mal so ein bisschen oder die Filme bisschen stärker in den Fokus zu rücken. Und dazu haben wir ja auch einen Gast, den Dr. Mohan Agashe, der auch zu dem Thema dann referieren wird.
Jetzt ist es ja ein bisschen kurios fast, ne? Also Mumbai, da wird eigentlich Marathi gesprochen. Andererseits ist Mumbai natürlich, oder Bombay, wenn man so will, auch die Hauptproduktionsstätte des Bollywood-Kinos. Und da wird ja eigentlich Hindi gesprochen. Welchen Stellenwert nimmt das Marathi da überhaupt als Kinosprache überhaupt ein?
Also es ist natürlich schon ein besonderer Bereich des Kinos. Also das ist das breite, Sie sagen selbst, Unterhaltungskino ist natürlich das Hindi-Kino, was dort auch viel produziert wird. Also Sie haben da schon eine besondere Tradition, auch gerade in dieser Sprache, sagen des Marathi-Kinos. Also nicht das breite Unterhaltungskino, was wir so aus Deutschland oder aus dem Fernsehen kennen.
In Hindi ist natürlich der Eröffnungsfilm dieses Jahr, ich glaube, es spricht sich Amrika aus, oder?
Sehe ich das falsch?
Umrika. Und da haben Sie wahrscheinlich illustre Gäste auch dann für den Mittwoch, oder?
Also ich muss Ihnen sagen, ja, wir haben versucht, die Hauptdarsteller zu kriegen. Die drehen nur leider schon wieder. Also mit denen können wir leider nicht aufwarten, aber auf der Leinwand kann man sie natürlich sehen. Und ich glaube, es ist also ein sehr schöner Film. Er handelt von Hoffnungen und Enttäuschungen. Also man würde ihn schon in den Bereich des Arthouse-Kinos einordnen. Aber was die Inder ja sehr vorzüglich können, ist, dass das trotzdem sehr unterhaltsame und Filme, die sehr ans Herz gehen. Also ich kann den nur empfehlen, wir wiederholen den ja auch am Samstag nochmal für alle, die vielleicht zur Eröffnung nicht schaffen. Also ist großes Kino mit großen Gefühlen und ja, einem überraschenden Ende.
Und ich nehme an, wahrscheinlich auch wieder zahlreiche kleine Kurzfilme, die dann im Wettbewerb laufen, oder?
Genau, also es gibt, wie gesagt, eine Reihe an Dokumentarfilmen. Einen haben wir zum Beispiel für den Schultag ausgesucht, Monsun. Da geht es um sozusagen den Monsun als Heilsbringer, als Lebensspender, aber auch als zerstörerische Kraft. Mit einer sehr bildgewaltigen Dokumentation. Das haben wir dieses Jahr auch fürs Schulkino ausgesucht. Und ansonsten, wie gesagt, gerade viele Filme auch da über unsere Frauen-Special sind natürlich Dokumentarfilme, das ist, glaube ich, auch nur ein Spielfilm.
Und so wie ich das auch noch gesehen habe, spielt Kinderfilm diesmal auch eine Rolle.
Ja, am Sonntag haben wir einen Kinderfilm. Elisabeth Ekadeschi heißt er. Und es geht darum, dass ein Fahrrad verkauft werden soll, weil es der Familie schlecht geht. Und das muss natürlich verhindert werden von den Kindern. Also ist ein charmanter Film und ab 6 Jahre und er wird von einer deutschen Schauspielerin eingesprochen, die Dialoge. Also das heißt, man kann auch gut mit den Kindern hingehen. Man muss eben nicht das Englisch oder die Untertitel lesen, sondern bekommt es erzählt. Das ist auch eine Sache, die sehr gut funktioniert. Ich war auch am Anfang ein bisschen skeptisch, wie ist das, wenn da jemand spricht, aber das ist ganz großartig. Also gerade für Kinder und man vergisst es dann auch ganz, wenn das sozusagen passiert.
Gut, und dann gibt es noch einen Schauspielworkshop. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also wir haben ein guter Freund von uns, Vipin Sharma, der uns angeboten hat, er würde doch mal nach Meißner einen Schauspielworkshop machen und der findet erstmal statt. Interessant ist ja, dass Vipin auch eigentlich ein Bollywood-Star ist und ja sozusagen nicht nur sein Handwerk ein bisschen erklären kann, wie er das macht und wie die Schauspieler auch arbeiten, sondern eben auch aus der Filmindustrie ein bisschen erzählen kann und aus seiner eigenen Erfahrung. Also mal gucken, wie es angenommen wird. Ich denke, es ist aber eine ganz spannende Sache, ein Schauspielworkshop, weil in den letzten Jahren hatten wir ja immer auch Tanzworkshops und solche Sachen. Aber ich denke mal, das ist was ganz Besonderes.
Und ich gehe mal von aus, es gibt wieder zahlreiche Tea-Talk-Veranstaltungen. Mhm. Was wird denn da thematisch diesmal zu erleben sein?
Die Tea-Talks sind dieses Jahr einmal das Thema Medien, Zensur und Meinungsfreiheit in Indien, Internet und Kino im Fokus. Also vielleicht wissen Sie auch, dass in Indien ja immer noch auf das Kino eine Zensur gibt. Das ist das aber zum Beispiel für Printmedien in der Form nicht gibt. Mhm.
Es gab ja auch
ein klassisches Thema für Indien hat eben zwei Seiten sozusagen oder das ist alles ambivalent. Wenn Sie dort sind, also Beispiel, wir hatten es ja von den Frauenthemen es wird alles ganz groß in den Zeitungen auch diskutiert. Also da wird auch sehr kritisch und sehr offen und diskutiert. Also das ist immer noch aber trotzdem ein Thema im Kino, wie gesagt, Zensur findet da durchaus statt. Dann haben wir das Thema indische Architektur, also auch im Hinblick auf die großen Bauten, Bauvorhaben, die es in Indien gibt oder die auch angeregt sind. Ein weiteres Thema ist dann ein Jahr Modi, Regierung, eine Perspektive, eine Bilanz, die man mal ziehen kann. Da hatten wir ja letztes Jahr sozusagen die Aussicht im Tea Talk gemacht, also Modi, was ist zu erwarten und jetzt sozusagen werden die Referenten mal eine Bilanz nach einem Jahr ziehen. Und das vierte Thema ist dann Rituale, vor allem hinduistische Rituale. Mhm. Ja, einfach mal zu erzählen, wie sozusagen der Lebenslauf begleitet wird von Ritualen im Alltag, so wie wir das ja sozusagen aus unserem christlichen oder abendländischen Bereichen auch kennen, wie Hochzeiten und Weihnachten und die Feste und Ostern und alles, was wir so auch für Zeremonien wie Taufe und sowas. Und das gibt es natürlich im hinduistischen Glauben auch und das wollen wir mal ein bisschen beleuchten. Vor allem auch, weil man die Sachen ja oft in Filmen sieht und dass man auch mal erklärt, was passiert denn da oder was macht denn das? Also wie wird das Leben von diesen Ritualen begleitet?
Und nochmal zur Zensur, eine indirekte Art von Zensur gibt es ja manchmal auch über Gerichtsentscheide. Sie haben das Thema Indien und Frauen. Der wird, glaube ich, bei Ihnen auch gezeigt, diese BBC-Dokumentation. Gerade zu diesen Vergewaltigungen, ja. Die wurde ja in Indien gerichtlich verboten, dass sie gezeigt werden darf.
Im Film ist das tatsächlich ganz stark. Ja. Die ist in Indien nicht erlaubt und wir haben uns aber trotzdem gesagt, wir zeigen das und wir versuchen das eben auch, wie gesagt, kommentiert und dann eben auch zur Diskussion da freizugeben. Also ist durchaus ein Thema in Indien.
Soweit also Oliver Mahn und hier noch seine Kollegin für das Programm verantwortlich, Alexandra Schott, die das ein bisschen mit dem Thema Frauen in Indien vertieft hat.
Wir haben Frauen in den verschiedensten Facetten dieses Jahr auf in dem Programm. Wir haben zum einen natürlich Gewalt gegen Frauen, was ein ganz wichtiges Thema ist und medial hier sehr verbreitet und verarbeitet wurde. Wir zeigen aber auch noch ganz andere Facetten, beispielsweise eine alte Frau, die in einer Männerdomäne arbeitet und das seit Jahrzehnten. Mhm. Oder auch ein anderes Beispiel an Gewalt an Frauen sind Säureopfer. Wir haben hier sehr poetisch dargestellte Filme, die sehr sensibel mit dem Thema umgehen, als auch Filme wie beispielsweise Can't Take This Shit Anymore, das auf eine ganz andere Problematik in Gesamtindien hinweist, aus der Perspektive von Frauen, die von ihren Ehemännern zurück nach Hause gehen, weil sie dort keine Toilette haben und eben in der Öffentlichkeit sekieren müssen. Mhm. Also es ist sehr viel dabei. Wir haben zum einen auch natürlich ein Highlight mit dem Film, der in Indien verboten wurde und der sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich den von Leslie Odwin. Das ist die Dokumentation, die wir am Freitagabend zeigen. Wir haben die Filmemacherin live hier für ein Gespräch und um mit dem Publikum zu interagieren, weil es da bestimmt sehr, sehr viele Fragen gibt. Dieser Film wurde in Indien gerichtlich verboten, weil er eben auch im Gefängnis gefilmt hat und ein schlechtes Bild wohl darstellt. Und soweit ich von der Filmemacherin weiß, wurde der Film in Indien selbst nie angeschaut, diejenigen, die ihn verboten hatten. Also hier geht es auch um Meinungsfreiheit, was auch ein wichtiges Thema ist bei unseren Experten-Talks, die ja immer um 16 Uhr stattfinden. Eben Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Sie als Journalist sollten da sehr interessiert sein. Und des Weiteren haben wir natürlich auch ganz viele Filme, die mit Kindesmissbrauch zu tun haben, wie beispielsweise die Weltpremiere The Silence, mit Newcomer-Stars als auch mit etablierten Stars, die dort mitspielen und sich dem Thema annehmen, was sehr, sehr kritisch ist, auch gerade weil in Indien die Darstellung von solchen Begebenheiten immer auch einen Imageverlust des Schauspielers darstellen kann. Also das auch nochmal zu problematisieren, wäre natürlich sehr spannend. Mhm. Insgesamt geht es um Lebenswelten, im Speziellen auch um Frauenwelten, allerdings auch weiter, wenn wir beispielsweise die Dokumentation Madistan vorziehen, da geht es nämlich um die Frage, was bedeutet eigentlich Männlichkeit? Das auf eine sehr amüsante Weise und sehr pro Frau verfasst, aber es geht eben auch einen Schritt weiter. So. Ebenso wie auch mit Can't Take This Shit Anymore, was auf ein ganz Indien, ein Problem für ganz Indien darstellt.
You know, it's interesting, this song seems to be real popular around the world, but I think no one quite gets it like the British. This is Breakfast in America. She's the only one I got. We're not much of a girl.
Tja, und wir sind weiterhin beim Freilichtradio, auch wenn wir kurz einen Abstecher ins Geschlossene unternommen hatten mit dem Indischen Filmfestival in Stuttgart, das wie gesagt heute, Mittwoch, 15. Juli, beginnt. Wir sind unserer Zeit auch ein bisschen voraus mit den nächsten beiden Themen, vor allem mit dem jetzigen. Am 25. Juli, also am Samstag, ist Premiere, die übernächste Premiere genau genommen, bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall. Dafür haben wir uns hier den nicht nur Dramaturgen der Freilichtspiele, sondern auch Autor des Stückes, Georg Kistner, ins Studio geholt. Und es geht um das Stück The Stairways to Heaven. Ein Fortsetzungsstück?
Nein.
Kein Fortsetzungsstück. Auf jeden Fall Musik, die wir eben gehört haben, wird darin eine Rolle spielen. Breakfast in America. Es spielt also in den USA?
Teilweise spielt es auch in den USA, ja. Also es ist ja, wir haben die Welt zu Gast auf der Treppe bei The Stairways to Heaven. Wie der Titel schon sagt, gibt es durchaus auch eine himmlische Perspektive in dem Stück. Denn es gibt einen kleinen Schutzengel, der zuständig ist für die Bewachung der vier Hauptpersonen. Und was diese vier Hauptpersonen eben in den 70er und 80er Jahren so erleben, zwischen Kniefall von Warschau und Mauerfall von Berlin, das ist die Geschichte.
Also ein Historiendrama mit Musik?
Ein Historiendrama mit Musik, beziehungsweise vier kleine Dramen mit Musik, ja, würde ich sagen. Ja.
Was werden die Leute denn musikalisch erleben?
Naja, musikalisch sind natürlich gerade diese zwei Jahrzehnte extrem vielfältig und genauso ist es bei uns. Also wir haben versucht, diese musikalische Vielfalt abzubilden und deswegen also geht das tatsächlich von Breakfast in America bis Fußball ist unser Leben, von der deutschen Nationalmannschaft und von ein bisschen Frieden bis Smoke on the Water und von Lust for Life bis Celebration und alles zwischen Disco und Hard Rock, alles zwischen Schlager und Folk. Ja.
Da liegt der Schwerpunkt drauf und ich nehme an, da war es sozusagen wieder mal eine schöne Angelegenheit, nach entsprechenden Schauspielerinnen und Schauspielern zu suchen, die das dann auch wiedergeben können, oder?
Ja, wir sind natürlich in dem Fall jetzt davon ausgegangen, gerade Stichwort musikalische Vielfalt bedeutet natürlich auch, vielfältig ausgebildete und vielfältig begabte Stimmen zu finden. Dementsprechend ist unser Ensemble in erster Linie von Musical-Darstellern geprägt, was nicht heißt, dass wir nicht auch Schauspieler dabei haben, aber der überwiegende Anteil ist dann doch aus dem Musical-Fach. Insofern gibt es da ein bisschen eine Veränderung. Also wir werden sicher wieder verglichen werden mit Summer of Love, aber es soll tatsächlich ein eigenständiges und kein Fortsetzungsstück sein. Wir haben uns bewusst auch dafür entschieden, in den Geschichten, die wir erzählen, überhaupt nicht anzuknüpfen an die Geschichte von Summer of Love. Also die Figuren, die in Summer of Love im Zentrum standen, sind eigentlich zu Ende erzählt und diese vier Schicksale, die jetzt im Mittelpunkt stehen, sind völlig neue Geschichten.
Parallelen kann man aber trotzdem ziehen, denke ich, zum Stück Summer of Love. Und die Idee ist doch sicherlich entstanden auf dieser Grundlage, dass Summer of Love nicht ganz schlecht gelaufen ist.
Natürlich, die letzten beiden Jahre. Natürlich, klar. Also, und wir versuchen sozusagen auch, also mit Hilfe der Musik sozusagen unsere eigene jüngere Vergangenheit einfach zu erzählen und zu beschreiben und auch zu erzählen, was sie uns dreien persönlich bedeutet hat. Das ist ja auch immer also wichtig, dass man irgendwie ja eigenes Herzblut damit reingibt, auch durchaus eigene Erlebnisse da verarbeitet. Also ich bin ja nicht der einzige Autor, wir sind ja zu dritt, wir haben zu dritt daran geschrieben. Coy Middlebrook lebt in Kalifornien, Christoph Biermeier und ich leben hier. Von daher, Christoph Biermeier hat seine Jugend aber in Niederbayern verbracht, während ich einen Großteil dieser Zeit in Berlin bzw. in Oberbayern verbracht habe. Und so, also diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben in dieser Zeit, die sind halt Basis für die vielen Geschichten da in dem Stück.
Musikalisch wird es dann eine größere Band geben wieder oder ist vertraute Personen?
Vom musikalischen Aufwand her ist es dasselbe wie bei Summer of Love. Wir haben tatsächlich wieder 7 Musiker auf der Bühne und mit denen können wir also alles, was da jetzt erforderlich ist, wunderbar umsetzen. Weil auf was wir zum Beispiel verzichtet haben, sind so diese Monumentalwerke à la Genesis, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer oder so. Ja, also das haben wir tatsächlich Symphonic nicht in der Show Rock drin. Genau, Symphonic Rock, das alles haben wir nicht drin.
So. Wir haben ein Stück als nächstes, das war mal geplant, wird aber nicht zu hören sein.
Aber ein wunderschöner Klassiker, den ich mir quasi persönlich gewünscht habe.
Ja. In dem Fall ist es ein Mitschnitt aus einer Fernsehsendung von 1973.
Oh mein Gott.
Und klingt dann so.
Qualitätsmusik aus dem Jahre 1973, Ballroom Blitz von
The Sweet.
Ja. Nicht zu hören auf der Treppe dieses
Nein.
Jahr.
Nein, nicht leider. Zu hören.
Nicht. Kann man denn noch ein bisschen mehr Einblicke bekommen,
Georg? Ja, man kann natürlich mehr Einblicke bekommen, wenn ich mehr darüber verrate. Ja?
In
ja.
diese Episoden.
Ja.
Was wird es denn da so im Einzelnen gehen?
Im Einzelnen geht es um eine sehr schöne Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen aus Schwäbisch Hall und einem Jungen aus Ost-Berlin, die naturgemäß Schwierigkeiten haben, ihre Liebe zu leben. Dann gibt es eine schöne Geschichte von einem jungen Mann, der versucht, also mit Cannabis seinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil er von seinen Eltern eine Gärtnerei geerbt hat. Eine andere junge Frau versucht, in dem damals aufkommenden globalen Kapitalismus ihren Weg zu machen und beginnt mit einer Banklehre und steigert sich dann also bis kurz vor die Türen der Börse von New York. Und ein anderer Junge, der gerät also in die Faszination der aufkommenden Computerspiele, fängt also an mit Pong und Commodore C64 sich zu beschäftigen, träumt dann von einer großen IT-Karriere, gerät dann aber in New York der 80er auch in die schwulen Szene und verliebt sich in einen jungen Mann, der dann an AIDS stirbt. Und also es gibt ganz viele thematische Bereiche, die wir da berühren natürlich, ne? Weil also es sind einfach auch zwei ganz ereignisreiche Jahrzehnte und wir versuchen sozusagen das, was diese Jahrzehnte geprägt hat, anhand der vier Schicksale natürlich auch in Erinnerung zu rufen. Ne?
Das spielt dann der Mauerfall auch eine Rolle?
Der Mauerfall ist sozusagen die Rahmensituation, in der wir unser Stück ansiedeln. Also eigentlich beginnt und endet unser Stück am 9. November 89.
Mhm. Ja. Aber jetzt aus diesen Figuren heraus, weil du es vorher so ein bisschen angesprochen hast, es gibt jetzt keinen konkreten Alter Ego unter dieser Figurengruppe, der sich auf dich als Autor bezieht.
Nein, also nee, es gibt natürlich nur vielerlei Erinnerungen, über die wir uns dann ausgetauscht haben und wo wir versucht haben, Anekdoten und Geschichten zu sammeln, die wir nutzen können, um zum Beispiel, es gibt eine Szene, die natürlich auch mit Tschernobyl in Berührung bringt, weil wir gemerkt haben, also es war für uns auch eine total so ein prägendes Erlebnis irgendwie, ja. Also mein Vater war damals Radiobiologe zu der Zeit und kam dann mit dem Geigerzähler nach Hause, hat bei uns im Garten da jeden Tag Messungen durchgeführt und hat uns also Obstessen verboten und weil er einfach in direktem Kontakt mit dieser nuklearen Katastrophe damals gewesen ist und was natürlich bei uns zu Hause zu endlosen Debatten darüber führte, was man jetzt mit der Kernenergie machen darf oder machen soll und so. Also da hat sich unser Vater schwer was anhören müssen natürlich in dieser Zeit. Und also solche Geschichten haben wir zur Grundlage genommen. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht so, wie es ja bei Summer of Love gewesen ist, dass wir tatsächlich das Schicksal eines der Beteiligten zur Grundlage gemacht haben, dessen, was wir da auf der Treppe erzählen.
Mhm. Das heißt, es spielt auch so das Aufkommen der Ökobewegung.
Auch da spielt eine Rolle, genau.
Vietnam vielleicht.
Es gibt eine sehr unterhaltsame Szene zur Gründung der Grünen, genau, gibt es. Auch eine witzige
Vietnam
Szene.
Vietnam nehme ich mal an, wahrscheinlich auch noch Anfang der 70er Jahre.
Nee, Vietnam haben wir tatsächlich in Summer of Love ausführlich abgehandelt, finde ich. Und also Vietnam spielt jetzt bei uns nicht so eine große Rolle, aber was natürlich noch...
Friedensbewegung
kommt vor, ja, was bei uns noch verhältnismäßig viel Raum einnimmt, ist der heiße Herbst. Mhm. Die RAF hat also ein ganzes Jahrzehnt atmosphärisch auch geprägt und also diese latente Spannung, die damals hier in der Bundesrepublik einfach stattfand, wo man permanent also auch und sehr schnell auch in Verdacht geraten konnte, wenn man irgendwie auch nur ein wenig anders aussah als der Durchschnittsbürger, dann hat es, ja, das haben wir versucht ein bisschen einzufangen in diesem Stück, solche Dinge. Ne?
Ein Rundumschlag durch die 70er und 80er so Jahre anhand von mehreren Biografien aufgebaut.
Von der Inszenierung wahrscheinlich diesmal wieder die Treppe als Showtreppe.
Nee, dieses Mal ist die Treppe ist natürlich wieder die Welt. Ja? Also so muss man es tatsächlich beschreiben, denn wir reisen in dem Stück wirklich wieder über die Kontinente hinweg und das ist von der Dramaturgie her ähnlich aufgebaut, würde ich mal sagen, wie Summer of Love, dass man wirklich über kleine Hinweise erfährt, wo die Szene gerade spielt. Also es gibt Ungarn, es gibt Amerika, es gibt es gibt die DDR, es gibt die Bundesrepublik, unterschiedliche Reiseziele sozusagen.
Vielen Dank, Georg Kistner, für den kleinen Einblick dessen, was wir nächste Woche als Premiere am Samstag und da klappt der tags davor noch als Generalprobe auch schon erleben können. Wir sind so langsam ans Ende von Freilicht Radio gekommen, haben aber noch ein Stück, das auch zu hören sein wird. Ain't no sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Ja, da sind wir schon ans Ende von Freilichtradio jetzt tatsächlich gekommen. Zu den Haller Freilichtspielen war Georg Kistner zum Stück The Stairways to Heaven hier im Studio.
Der mittlerweile unter Protest das Studio verlassen hat, weil wir noch einen Hinweis auf eine Konkurrenzveranstaltung geben möchten.
Die Bregenzer Festspiele beginnen nämlich genau in einer Woche, am Mittwoch, den 22. Juli. Diesmal hätte ich gerne heute schon ein Interview gehabt mit jemandem von den Festspielen. Hat leider nicht geklappt. Reichen wir nächste Woche nach. Vorher noch zu hören in Fokus Südwest am Sonntag, Nachmittag ab 4 Uhr. Diesmal steht bei den Bregenzer Festspielen die Puccini-Oper Turandot im Mittelpunkt des Geschehens und entsprechend enden wir heute die Sendung Freilichtradio mit Pavarotti und dem bekanntesten Arie aus dieser Oper Nessun Dorma. Am Mikrofon verabschieden sich
Jan Wichert
und Ralf Snohaber.